und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Klima im Kopf, dem Psychologists for Future Podcast. In dem Podcast beschäftigen wir uns wie immer mit Themen rund um Psychologie und Klimakrise. Mein Name ist Armin, ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter.
Und ich bin Katrin, ebenso Psychologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin. Schön, dass ihr heute dabei seid.
Wir haben uns für die heutige Folge die Frage vorgenommen: Wie können wir uns als Gemeinschaft für die Klimakrise wappnen? Heute geht es also nochmal um das Thema Resilienz, mit der wir uns ja schon in der vorherigen Folge beschäftigt haben. Zur Erinnerung, Resilienz, das ist in der Psychologie so die Widerstandskraft eines Menschen, Widerstandskraft gegenüber Krisen und Schicksalsschlägen, also in gewisser Weise auch so eine Anpassungsfähigkeit, die uns durch schwierige Zeiten hilft.
Das heißt, wenn wir jetzt über Resilienz in der Klimakrise sprechen, dann meinen wir die Widerstandskraft gegenüber Katastrophen und Verlusten, wie sie im Zusammenhang mit der Klimakrise eben auftreten können. Stichwort Flut, Waldbrände, Dürren.
Genau, und was wir als Einzelpersonen für uns tun können, um uns persönlich zu wappnen gegenüber der Klimakrise, genau damit haben wir uns eben schon in der Folge 37 auseinandergesetzt. Da könnt ihr gerne natürlich nochmal reinhören, wenn ihr euch dafür interessiert. Heute wollen wir den Blick aber nochmal etwas weiten.
Denn vielleicht geht's euch ja auch so wie uns, dass ihr manchmal den Eindruck habt, es braucht eigentlich mehr als sich persönlich gegenüber der Klimakrise zu wappnen. Und deswegen richtet sich diese Folge an alle Klimabewegten und Interessierten, die jetzt hier quasi noch einen Schritt weitergehen möchten, sich zu fragen, was können wir als Gemeinschaft machen? Oder es richtet sich auch an Leute, die sowieso gerade Lust haben, sich gemeinschaftlich zu engagieren.
Genau, denn heute fragen wir uns, können auch Gemeinschaften oder sogar eine ganze Gesellschaft resilient sein? Was macht so eine resiliente Gemeinschaft aus und wie schafft man das konkret, das herzustellen? Und fragen uns besonders, welche Rolle dabei der sogenannte soziale Zusammenhalt spielt.
Und das wollen wir uns später auch anhand eines Praxisbeispiels anschauen. Und dafür bringen wir heute bewusst einen ganz konkreten Fokus mit. Und zwar wollen wir uns, statt jetzt auf die abstrakte Gesellschaft zu blicken, wollen wir auf die lokale Gemeinde in einem Stadtteil oder in einer ländlichen Region schauen. Und wir denken, ja, da können sich wahrscheinlich die meisten von euch gut selbst drin verorten und die Inhalte dieser Folge auf den eigenen Wohnort übertragen.
Okay, Katrin, dann genug der Vorrede, lass uns doch mal reinstarten und versuchen, das Konzept der Resilienz jetzt vom Individuum hin zu einer Gemeinde zu übertragen. Damit haben wir uns ja beide in der letzten Zeit viel auf unterschiedlichen Ebenen auseinandergesetzt. Nochmal kurz zurück, also für mich als Person heißt es ja, resilient zu sein, dass ich nach einem Schicksalsschlag, nach einem schwierigen Ereignis wieder zu einem angemessenen, funktionierenden emotionalen Zustand zurückfinde und damit auch handlungsfähig bleiben kann. Was bedeutet denn jetzt Resilienz für eine Gemeinde?
Bei der Resilienz auf so einer Gruppenebene geht es vor allem um kollektive Bewältigungsfähigkeiten. Also analog zu einer resilienten Person, einer Einzelperson, kann man für eine resiliente Gemeinschaft sagen, die ist in der Lage, eine Krise zu bewältigen und sich davon dann auch wieder zu erholen. Und da findet man in der wissenschaftlichen Literatur ganz unterschiedliche Begriffe, zum Beispiel gesellschaftliche Resilienz, soziale Resilienz oder auch auf Englisch Community Resilience.
Ja, und genau in diesen unterschiedlichen Begrifflichkeiten und Konzepten haben wir selber beim Erarbeiten dieser Folge auch so eine Herausforderung gesehen. Da ist einfach ganz viel auf so einer akademischen Ebene, was da zusammenkommt. Und da wir jetzt ja hier keinen großen akademischen Diskurs aufmachen wollen, haben wir versucht, ja, uns aus all diesen Konzepten, die da eng zusammenhängen, ein bisschen was rauszuziehen und es für heute so ein bisschen runterzubrechen. Und darum sprechen wir jetzt der Einfachheit halber im Folgenden einfach immer von sozialer Resilienz.
Also um es nochmal auf den Punkt zu formulieren, eine sozial resiliente Gemeinschaft. Was heißt das jetzt? Das ist eine Gemeinschaft, die eine Krise bewältigen kann und sich von ihr erholen kann. Wobei erholen jetzt nicht heißt, einfach zum ursprünglichen Zustand zurückzukehren, sondern es heißt vielmehr, sich anzupassen, sich zu transformieren, damit auf zukünftige Krisen besser reagiert werden kann.
Aha, man könnte also irgendwo sagen, Resilienz, soziale Resilienz hat immer zwei Aspekte. Mhm. Einerseits dieses akute Reagieren auf Krisenlagen und Katastrophen und andererseits aber auch dieses langfristige Agieren statt nur zu reagieren. Also um sich an die zum Beispiel durch die Klimakrise veränderte Rahmenbedingungen sich auch ein Stück weit anzupassen und auf künftige Krisen dadurch sich vorzubereiten.
Ganz genau.
Das heißt, beim Individuum wäre jetzt eine Krise ja sowas wie persönlicher Verlust oder ein einschneidendes Lebensereignis. Von welchen Krisen sprechen wir denn jetzt eigentlich auf dieser gesellschaftlichen Gemeinschaftsebene?
Ja, generell können das natürlich jetzt erstmal alle möglichen Arten von Krisen sein. Also zum Beispiel Naturkatastrophen, da denkt man ja vielleicht als erstes dran, aber auch wirtschaftliche Instabilitäten, politische Unruhen. Pandemien, die ökologischen Krisen und wir wissen ja, vieles davon hängt leider auch ganz eng zusammen.
Ja, auch da großes Potenzial für sich in großen Themen zu verlieren. Ja. Lass uns mal wieder zurück zu unserem Fokus Klimakrise kommen. Da wäre jetzt sozusagen der erste Aspekt von Resilienz, also ne, dieses akute Reagieren auf klimabedingte Extremwetterereignisse. Haben wir ja auch in Deutschland unter anderem bei der Flutkatastrophe 2021 in Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz erlebt. Kürzlich in diesem Jahr, also 2024, gab es ja auch schon wieder Überschwemmungen in Süddeutschland. Was würde denn, wenn wir das jetzt vor Augen haben, eine resiliente Gemeinschaft in so einer Katastrophensituation kennzeichnen?
Ja, eine resiliente Gemeinschaft wäre in der Lage, darauf zu reagieren, indem sie es schafft, ja, zum Beispiel alle Betroffenen frühzeitig zu warnen, Hilfestellung zu leisten, ja, vor allem auch Menschen zu unterstützen, die darauf angewiesen sind. Na, wenn wir jetzt an ältere Menschen denken oder Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung, dazu würde auch gehören, ein Hilfsnetz zu aktivieren für, ja, wenn es dann um den Wiederaufbau geht, Unterstützungsstrukturen anzubieten für Langzeitfolgen, die ja leider oft auch mit solchen Katastrophen einhergehen, psychische Folgen, Traumata.
Ja, da stecken jetzt natürlich auch wieder ganz viele von diesen eher technischen oder eher infrastrukturellen Aspekten drin, ne? Stichwort Warnsysteme, Rettungskräfte und so weiter. Die sind natürlich ganz wichtig. Wir merken aber, das liegt natürlich außerhalb unserer Expertise hier als PsychologInnen in einem psychologischen Podcast. Darum, uns interessiert hier natürlich insbesondere, welche Rolle soziale und psychologische Faktoren spielen. Die waren jetzt für mich aber auch schon erkennbar, muss ich sagen, wenn es so um diesen Punkt Unterstützung, Hilfsnetzwerk geht, was du angesprochen hast.
Genau. Und wenn man da recherchiert, stößt man in der Forschung ziemlich schnell auf das Konzept des sozialen Kapitals. Soziales Kapital, das klingt jetzt erstmal vielleicht ein bisschen ökonomisch, da geht es um den Wert, der in sozialen Beziehungen und Netzwerken drin steckt. Dadurch, dass Menschen miteinander vernetzt sind, einander vertrauen und sich gegenseitig auch unterstützen. Also je mehr solcher qualitativ hochwertiger Verbindungen ich zu anderen Menschen habe, umso enger geknüpft ist sozusagen mein Sicherheitsnetz, wenn irgendwas Schlimmes passiert.
Also ich merke, ich bin da immer so ein bisschen gehemmt, wenn es so um soziales Kapital geht. Ne? Wie du sagst, das ist so ein bisschen ökonomisch besetzt. Aber was du beschreibst, wird für mich eigentlich ganz gut auch in dem Begriff sozialer Zusammenhalt beschrieben.
Ja, und das passt tatsächlich auch sehr gut, denn auch das Konzept des sozialen Zusammenhalts ist recht weit verbreitet. Hier gilt wieder, da gibt es in der Literatur feine Differenzierungen zwischen diesen Konzepten, die aber auch zu großen Teilen überlappen. Also sozialer Zusammenhalt, soziales Kapital. Und um es jetzt hier nicht zu kompliziert wiederum zu machen und weil Zusammenhalt vielleicht so das Griffigere ist, lass uns doch hier von sozialem Zusammenhalt sprechen.
Ja, gerne. Inwiefern macht denn nun sozialer Zusammenhalt eine Gemeinde auch resilienter?
Ja, das ist jetzt sozusagen die Preisfrage, die wir versuchen zu beantworten. Im Falle einer Katastrophe jetzt, wir haben Mitglieder eines Netzwerkes, die sind miteinander verbunden, ne? Die sind übereinander informiert, haben einander im Blick, geben aufeinander Acht. Und wenn sich jetzt was ereignet, dann sind die in der Lage, sich zu mobilisieren. Das heißt, eine Form der Kommunikation herzustellen, sich zu koordinieren und dann loszugehen und gegenseitig Hilfe zu leisten. Mhm. Es gibt Studien, die zeigen, dass solche Netzwerke, in denen gegenseitiges Vertrauen herrscht, dass die sich in Notsituationen unterstützen und dass es eben genau dieser soziale Zusammenhalt auch ist, der psychisches Leid nach solchen Katastrophen abpuffern kann.
Spannend. Da bin ich jetzt auch wieder schnell beim Ahrtal als Beispiel, was da, glaube ich, ganz gut passt. Dort haben wir ja gesehen, wie nach der Flut ein großes nachbarschaftliches Engagement zu beobachten war. Ja. Ne? Da sind sowohl regionale als auch dann aber auch überregionale Unterstützungsangebote zusammengekommen, ganz viel gespendet wurde. Und meines Wissens wurde dort auch im Nachgang Maßnahmen zur psychischen Stärkung der Menschen ergriffen.
Ja, super. Ich finde, was man hier auch sehr schön sieht, ist, dass persönliche und diese soziale Resilienz auch in gewisser Weise ineinander greifen. Ne? Also wenn ich in der lokalen Gemeinde Strukturen und Kompetenzen aufbaue, dann hilft das ja wiederum dabei, auch die individuelle Resilienz der BürgerInnen gegenüber solchen Krisensituationen zu stärken.
Ja, klingt total einleuchtend für mich. Okay, das war jetzt also der eine Aspekt von Resilienz, nämlich die akuten Herausforderungen bewältigen zu können. Wir hatten ja noch den zweiten Aspekt, also angesichts der herausfordernden Veränderungsprozesse auch langfristig handlungsfähig zu bleiben.
Ja, genau. Stichwort Transformation. Wir wissen, dass durch die Klimakrise muss sich in der Gesellschaft und auch heruntergebrochen auf die lokale Ebene in einer Gemeinde so einiges verändern, wenn wir jetzt zum Beispiel an den Umbau in der Mobilität oder der Energieversorgung denken. Und da wird durch die lokale Politik zum Beispiel auch viel umgestaltet, was von den BürgerInnen mitgetragen werden muss. Und ja, das sehen wir, das erleben wir vielleicht selber in unseren Städten und Dörfern, wir kriegen es über die Medien mit. Da kann es schon mal Unstimmigkeiten oder auch Konflikte geben, weil die einen eine bestimmte Maßnahme vielleicht eher befürworten und andere weniger und da vielleicht sogar auf die Barrikaden gehen.
Ja, klingt total einleuchtend für mich und ich denke da gerade an sowas wie zum Beispiel, wenn eine Windkraftanlage aufgebaut werden soll und da sind jetzt in der Nähe aber Wohnhäuser, dann ist das ja fast schon so ein bisschen dieser, ich sag mal, Veränderungsprozess, wie so eine kleine Krise für sich, ne? Die dann vermutlich von den Menschen, die dort leben, als so von außen herbeigeführt und als sehr einschneidend empfunden wird.
Ja, könnte man so sehen, genau. Ja, und wenn ich jetzt so eine Gemeinschaft von Menschen habe, die in einem guten Verhältnis zueinander stehen, die einander vertrauen, sich unterstützen, dann, so jetzt die These, dann gelingt es dieser Gemeinschaft besser, so einen herausfordernden Veränderungsprozess zu überstehen oder sogar gut hinzubekommen, ohne sich da jetzt zum Beispiel total zu verkrachen.
Jetzt spielen da bei der Bewältigung von Veränderungen aber sicherlich noch ganz viel mehr Aspekte mit rein, ne? Als jetzt nur der soziale Zusammenhalt. Mir fällt da sowas ein wie das Erleben von Gerechtigkeit oder auch die Erfüllung von Grundbedürfnissen, Mitbestimmungsmöglichkeiten bei solchen Veränderungsprozessen. Das hatten wir ja schon in verschiedenen Folgen bei uns im Podcast.
Ja, absolut. Also da hast du auf jeden Fall recht. Es wäre zu einfach gedacht zu sagen, wenn sich die Leute nur verstehen, dann geht sowas locker flockig und ohne Probleme. Und trotzdem würde ich sagen, sozialer Zusammenhalt ist sowas vielleicht wie die Grundlage, ne? Also wenn ich Menschen habe, die in einer guten sozialen Beziehung zueinander stehen,
dann ermöglicht das überhaupt erst Kommunikation und dass man auch in schwierigen Situationen in der Lage ist, miteinander zu sprechen und vielleicht auch so eine Grundeinstellung hat von wegen, lass uns versuchen, das gemeinsam zu lösen und eben nicht dieses Wir gegen die und jeder für die eigenen Interessen.
Okay, ich versuche gerade nochmal für uns zusammenzufassen. Mhm. Dieser soziale Zusammenhalt, über den wir jetzt gesprochen haben, der macht eine Gemeinschaft auch sozial resilient, weil wir uns sowohl jetzt in akuten Krisenlagen als auch bei diesen schrittweisen Umgestaltungsprozessen, weil er da eine gute Grundlage ist, die Situation ja gemeinsam zu meistern.
Mhm, ja. Und jetzt kommt natürlich die Frage, wie schaffen wir das, sozialen Zusammenhalt herzustellen? Also wie kommt der zustande? Was können eine Gemeinschaft und ihre Mitglieder tun, um sich zu stärken?
Genau, zu dieser Frage bin ich wiederum etwas tiefer in die Literatur eingestiegen und habe letztlich, wenn man so möchte, drei Hebel ausgemacht, über die wir nun den sozialen Zusammenhalt stärken können.
Mhm. Und um das für euch möglichst anschaulich zu machen, habe ich wiederum geguckt, was wir denn für Praxisbeispiele finden, um diese drei Hebel zu beschreiben. Und ich bin auf ein reales Beispiel aus dem Stadtteil Wüste in Osnabrück gestoßen. Kleiner Transparenzhinweis an der Stelle, ich wohne selber in Osnabrück und bin deswegen bei meinen Recherchen ganz schnell beim Verein Wüsteninitiative gelandet. Die Wüsteninitiative, vielleicht so viel gleich vorweg, ist ein Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, sich für eine starke Nachbarschaft einzusetzen. Und die organisieren sozialen und kulturellen Austausch im Stadtteil. Ich hatte bei meiner Internetrecherche direkt den Eindruck, dass die Wüsteninitiative für uns super gute Beispiele für den Zusammenhang zwischen sozialem Zusammenhalt und Resilienz bereithält. Und habe mich dann mit zwei Vertretern und einer Vertreterin der Wüsteninitiative ausgetauscht. Und das war ziemlich interessant.
Da bin ich jetzt ganz gespannt. Dann würde ich vorschlagen, lass uns doch mal diese drei Hebel durchgehen und dann gemeinsam schauen, wie wird sowas denn vielleicht lokal in Osnabrück-Wüste umgesetzt.
Ja, gern.
Also ein erster Hebel, über den sich der soziale Zusammenhalt stärken lässt, wäre, dass es ja Gelegenheiten für den Kontakt zwischen den Mitgliedern einer Gemeinschaft braucht. Also Begegnungsorte wie ja so eine Freizeitwiese im Park oder ein Dorffest, der lokale Wochenmarkt. Da gibt es ja, glaube ich, noch ganz viele Beispiele für solche ja, Kontaktgelegenheiten.
Ja, genau. Und da kann ich ja gleich mal erzählen, wie das bei unserem Beispiel Wüsteninitiative in Osnabrück aussieht.
Gerne.
In der Tat ist das so, dass dieser Punkt eine Begegnung ermöglichen und das soziale Umfeld auf die Nachbarschaft auszudehnen, so Kernziele der Wüsteninitiative sind. Also hier geht es tatsächlich ganz viel drum, sozialer Isolation vorzubeugen und die Menschen zusammenzubringen. Die Wüsteninitiative hat hier den sogenannten Bürgertreff. Das ist ein Ort im Stadtteil, an dem Menschen sich treffen können, wo selbstorganisierte Veranstaltungen stattfinden können oder auch Angebote von der Initiative. Zum Beispiel sowas wie wöchentlich der sogenannte Lust- und Laune-Treff für SeniorInnen. Oder dann gibt es Schachspielrunden oder auch mal Lesungen, Musikabende, ein Kneipenquiz kürzlich. Ja, ich fand das spannend zu erfahren. Das richtete sich ursprünglich eher an die älteren Generationen. Also so mit dem Ziel, eben soziale Isolation im Alter auch abzufedern. Es verändert sich jetzt aber auch ein bisschen in die Richtung, dass sich das durchaus stärker durchmischt. Und da war den Leuten von der Wüsteninitiative auch ganz wichtig, an der Stelle zu sagen, dass diese Räumlichkeiten ein sogenannter dritter Ort sind, neben Zuhause und Arbeit, ein Ort ohne Konsumzwang und eben nicht so hoch organisiert, sondern einfach ein Ort, wo sich Menschen treffen können.
Ja, schön. Also perfektes Beispiel für diesen Begegnungsort als Hebel, von dem ich gesprochen habe.
Ja.
Und du hast eben von Musikabenden, Kneipenquiz gesprochen. Da stecken für mich auch, finde ich, wenn ich so höre, viele kulturelle Aspekte drin. Und tatsächlich ist es so, dass Kultur da eine große Rolle spielt. Denn das ist ja immer was, was eine Gemeinschaft ja untereinander teilt und über die sie sich auch verbunden fühlt und vielleicht identifiziert.
Da muss ich jetzt gerade auch an Folge 22 denken, wo wir uns mit kollektivem Handeln beschäftigt haben.
Stimmt.
Da hatten wir ja auch festgestellt, ne, dass die Identifikation mit einer Gruppe und so ein Wir-Gefühl dazu beitragen, dass man sich für umweltfreundliche Aktionen engagiert.
Mhm. Okay, kommen wir vielleicht zu unserem zweiten Hebel. Ganz wichtig sind neben diesen Begegnungsorten und Kontaktgelegenheiten auch sogenannte soziale Unterstützungssysteme. Das kann sowas sein wie eine Nachbarschaftshilfe, an der sich die Mitglieder aus der Nachbarschaft einsetzen und so auch anderen Leuten vor Ort helfen können. Oder ein Projekt, an dem Menschen zusammenkommen, um gemeinsam was aufzubauen für die Gemeinde, für die Menschen vor Ort.
Das ist tatsächlich auch ein ganz wichtiger Teil des Konzepts der Wüsteninitiative.
Mhm.
Da gibt es zum Beispiel die sogenannte helfende Hand, so eine Unterstützung, wenn jemand irgendwie Hilfe beim Gardinenaufhängen zu Hause braucht oder bei Haushaltstätigkeiten. Oder es gibt das Expertentelefonpflege, wo man Infos und Antworten zu dem Thema erhalten kann. Es gibt ein Reparaturcafé. Das fand ich natürlich auch so aus der Nachhaltigkeitsperspektive ganz cool. Und ein sogenanntes Computercafé. Vielleicht dazu kurz ein bisschen genauer. Da kann man sich hinwenden mit Fragen rund um Computernutzung, Smartphones und so weiter. Und Leute aus der Nachbarschaft, die sich gut mit sowas auskennen, die können dann unterstützen und helfen und Fragen beantworten. Und das ist natürlich total toll für ältere Menschen, ne, die da ansonsten leicht mal abgehängt werden bei diesem digitalen Fortschritt in der Gesellschaft. Andersrum ist es auch echt cool für die Menschen, die da ihre Fähigkeiten einbringen können und Anerkennung dafür erfahren. Stichwort Selbstwirksamkeit.
Ja, cool. Das klingt ja wirklich nach so einem Win-Win, denn getragen werden solche Unterstützungssysteme und Netzwerke natürlich vor allem von Menschen, die bereit sind, sich ehrenamtlich zu engagieren und da auch ihre Kompetenzen, wie du sagst, einzubringen und die mit anderen zu teilen. Und das, kann ich mir gut vorstellen, unterstützt natürlich auch deren Wirksamkeitserleben. Das schafft, wenn wir jetzt nochmal auf unseren sozialen Zusammenhalt kommen, natürlich ganz viele Gelegenheiten auch wieder für den Kontakt mit anderen Menschen. Und ich habe immer die Hoffnung, dass das ein Stück weit auch so den Blick weitet auf Menschen mit anderen Lebensrealitäten, mit anderen Bedürfnissen und anderen Interessen.
Ja, total, auch das. Ja, und da würde ich sagen, das gilt für das eben genannte Computer oder auch das Reparaturcafé in der Wüste. Ja, ich glaube, das zahlt ein auf die Qualität der sozialen Verbindungen der Leute untereinander, dass die einander vertrauen und dass irgendwie so eine Kultur der gegenseitigen Unterstützung auch gepflegt wird. Aber es macht den Menschen auch auf einer ganz unmittelbaren praktischen Ebene resilienter.
Inwiefern meinst du?
Naja, wenn wir jetzt so an das Digitale denken, inzwischen läuft ja so gut wie alles über digitale Kanäle. Informationsvermittlung, Bankgeschäfte, sozialer Austausch. Und wenn Menschen dazu befähigt sind, daran teilzunehmen, dann gehe ich davon aus, haben sie auch mehr die Möglichkeit, informiert zu sein. Dann sind sie handlungsfähiger, sind sie besser vernetzt. Und das zahlt sich ja aus. Zum Beispiel in Krisenfällen, wenn ich irgendwie mitbekommen muss, dass irgendwas los ist.
Ja, zeigt so ein bisschen, dass diese sozialen Unterstützungssysteme in verschiedener Hinsicht einzahlen, letztlich auf soziale Resilienz. Und ich finde, du hast gut eigentlich schon die Brücke zu unserem dritten und letzten Hebel geschaffen, um den sozialen Zusammenhalt zu stärken. Nämlich die Frage, wie stark Menschen am öffentlichen Leben teilhaben können. Für eine funktionierende und eben resiliente Gemeinschaft ist es sehr entscheidend, dass sich ihre Mitglieder politisch engagieren können und dass sie so das öffentliche Leben mitgestalten können. Dazu gehört vielleicht auch, dass sie ja Hand in Hand agieren, zusammenarbeiten, mal was ausprobieren können und ein bisschen experimentieren und dort eben ihr ganz spezifisches lokales Wissen einbringen können. Das heißt, hier hat man sowohl die Möglichkeit der Zusammenarbeit und der Teilhabe und gleichzeitig aber auch ja die Möglichkeit, gemeinsam etwas zu lernen.
Und auch da habe ich wieder ein schönes Beispiel aus Osnabrück, Wüste, Bereich Stadtplanung. Und zwar haben Menschen von der Wüsteninitiative in Kooperation mit der Hochschule Osnabrück den Bau einer Brücke erwirkt. Das ist eine Brücke, die gibt es inzwischen auch schon, die hat eine bessere Verbindung zwischen Wegen und Straßen im Stadtteil geschaffen. Ne? Also ich musste da vorher irgendwie ansonsten einen ziemlich weiten Weg drumherum fahren, um über den Kanal zu kommen. Und jetzt ist das besser verbunden, sodass Menschen einfacher zur Schule, zum Kindergarten oder zum Einkaufen kommen. Und ein ganz wichtiger Teil dieses Projekts war dabei, dass auch BürgerInnen an der Konzeptentwicklung beteiligt waren. Na, also da haben zum Beispiel Workshops stattgefunden, wo man teilnehmen und seine Perspektive, Ideen einbringen konnte. Das war dann quasi so eine Art Mikrointervention für die Nachbarschaft, weil es dann eben nicht nur um dieses Endresultat Brücke ging, sondern darum, dass schon im Prozess was passiert, dass die Menschen da irgendwie gemeinsam was einbringen, sich beteiligen, sich austauschen, über dieses gemeinsame Interesse zusammenkommen. Ja, und inzwischen ist die Brücke, wie gesagt, eingeweiht mit einem schönen Straßenfest. Ich kenne die selber und laufe da total gern drüber und denke mir immer wieder, cool, ein kleiner lokaler Beitrag zur Mobilitätswende.
Ja, ein super schönes Beispiel für diesen Hebel der Teilhabe, der Partizipation. Und ich finde, das klingt da jetzt auch gut an in diesem Brückenbeispiel, dass je mehr Zusammenarbeit und Teilhabe stattfindet, desto besser, so ist immer meine Hoffnung, gelingt es der Gemeinschaft auch, sich in Zukunft Herausforderungen zu stellen und da eben neue Wege einzuschlagen. Zum Beispiel, wenn jetzt eine Stadt, die bisher eher auf den Autoverkehr ausgerichtet ist, was ja durchaus häufig vorkommt, wenn die jetzt versucht, ihre Mobilität nachhaltiger zu gestalten. Und je mehr eben auch dort wieder Menschen an diesen Veränderungen mitwirken, desto breiter ist auch das Fundament, auf dem die Veränderung steht. Also Stichwort Partizipation.
Genau, total. Also es ist halt ein großer Unterschied, ob ich selber aktiv an Veränderungen mitwirke oder ob diese über mich hereinbrechen und ich die passiv annehmen muss. Da haben wir uns ja in Folge 31 zum Thema Veränderungen in Organisationen gesprochen.
Ja, ganz genau. Lass uns vielleicht auch hier nochmal kurz zusammenfassen. Wir haben jetzt ja drei Hebel kennengelernt und dank dir und der Wüsteninitiative auch ganz konkrete Maßnahmen erfahren, wie eben soziale Resilienz und Zusammenhalt auf so einer Ebene von Gemeinschaften oder eben Stadtteilen gefördert werden kann. Also nochmal zusammengefasst, die drei Hebel, um sowas zu stärken, sind Gelegenheiten zu schaffen, soziale Beziehungen zu stärken, dann Unterstützungssysteme oder Netzwerke und drittens die Teilhabe am öffentlichen Leben.
Jetzt muss ich aber sagen, so schön das jetzt beim Beispiel Wüsteninitiative klingt, muss man, glaube ich, noch ein paar kritische Fragen stellen.
Okay.
Ich glaube zum Beispiel, dass es gar nicht so einfach ist, dass solche schönen Gemeinschaften mit viel Austausch und Unterstützung und politischer Teilhabe entstehen und auch am Leben gehalten werden.
Ja, ich glaube auch, dass es da zumindest bestimmte Grundvoraussetzungen für braucht. Zum Beispiel habe ich bei der Recherche gelesen, dass eben für diesen Aspekt der Teilhabe, die eine Gemeinschaft für ihre Mitglieder schafft, vor allem die Ressourcenfrage ganz entscheidend ist. Ne? Mhm. Ich kenne das so, wenn Menschen gerade so ihren Lebensunterhalt verdienen können, dann haben sie natürlich ja nur wenig Kapazitäten, um jetzt auch noch ja, sich gesellschaftlich oder nachbarschaftlich zu engagieren. Und wenn du dann in einem Stadtteil wohnst, in dem es vielen so geht und wo vielleicht eben auch kein, ich weiß nicht, schönes Gemeindehaus ist oder wo der Zugang zu wichtigen Versorgungsstrukturen fehlt, dann ist es einfach deutlich schwieriger, dort jetzt diesen Zusammenhalt zu kultivieren und zu leben.
Ja, absolut. Also das ist auch in dem Gespräch mit der Wüsteninitiative tatsächlich angeklungen, ne? Also sowas muss sich ja immer auch erstmal finanzieren.
Ja.
Entweder zum Beispiel über öffentliche Gelder oder über Mitgliederbeiträge, jetzt in diesem Falle. Und dafür braucht es aber erstmal engagierte Menschen, die mitmachen, die Lust haben und die, wie du ja auch schon sagtest, auch die zeitlichen und finanziellen Ressourcen dafür haben, sich für die Gemeinschaft einzubringen und auch teilzunehmen. Ne? Also sowas, so ein Angebot muss ja dann auch irgendwie wahrgenommen werden von Menschen.
Und ich könnte mir vorstellen, dass noch ein Punkt sein könnte, ja, dass sich nicht jeder auch gleichermaßen der Gemeinschaft zugehörig fühlt. Ne? Gemeinschaft, du hast es vorhin gesagt, funktioniert über Identität, Stichwort Kollektive. Und das hat natürlich immer auch was mit Ähnlichkeit zu tun. Ne? Sind mir die Menschen einer Gruppe, ich sag mal, in soziodemografischen Aspekten oder in kultureller oder politischer Hinsicht sehr unähnlich, dann ist es vermutlich weniger wahrscheinlich, dass ich mich jetzt als Teil dieser Gruppe wahrnehme und dort eben mitmachen möchte.
Das stellen wir ja auch in Gruppen aus der Klimabewegung fest, dass wir da leider oft gar nicht so super divers aufgestellt sind, sich da zum Beispiel hauptsächlich Menschen mit einem akademischen Hintergrund beteiligen.
Absolut.
Ja, und bei der Wüsteninitiative, ne, da ist zum Beispiel so ein Punkt, das Alter von Menschen, die durch diese Aktivität noch angezogen werden. Ne? Wie kriegt man es hin, da zum Beispiel auch junge Menschen stärker anzuziehen?
Ja, genau. Und ich glaube, die Gefahr besteht immer, dass ja so sehr homogene Gruppen entstehen, die dann natürlich für Außenstehende so ein bisschen exkludierend, also ausschließend wirken können. Und im schlimmsten Fall können sich sogar ja so gesellschaftliche Trends von Entfremdung oder Spaltung, wie es ja häufig auch genannt wird, dann auch auf dieser lokalen Ebene zeigen.
Armin, jetzt vermute ich mal, dass wir wahrscheinlich heute auf die Schnelle für diese Kritikpunkte nicht die Lösung finden werden. Aber vielleicht lass uns doch probieren, ein paar Ansätze anzureißen.
Ja, gerne. Ich glaube, ein erster Schritt, den man gehen kann, ist, sich anzuschauen, wer ist denn dabei in der Gemeinschaft und wer eben nicht? Und sich dann zu überlegen, ja, gibt es irgendwo Beteiligungshürden oder eben sogenannte Inklusionsbarrieren? Steht da irgendwem irgendwas im Wege, hier mitzumachen? Das kann sowas sein wie zu schauen, hey, können wir nicht irgendwelche Aktivitäten auch auf andere Uhrzeiten verlegen, damit andere Leute teilnehmen können? Zum Beispiel Menschen, die in Schichtarbeit arbeiten. Oder können wir Angebote vielleicht auch in einer anderen Sprache als nur Deutsch bewerben, damit sich Menschen mit einer anderen Muttersprache vielleicht mehr abgeholt und eingeladen fühlen?
Ja, genau, zum Beispiel. Und dann kann man natürlich auch schauen, mit welchen Themen oder Projekten man Menschen gut abholen kann. Also was sind jetzt Themen, die zum Beispiel sehr viele Menschen interessieren? Zum Beispiel ja Kochen, Essen, Gärtnern, Musik oder jetzt Beispiel Wüsteninitiative. Da hat sich gezeigt, dass ein Kneipenquizabend gut funktioniert, um auch jüngere Menschen zu erreichen, sodass sich bei so einer Gelegenheit die Altersgruppen auch mal gut durchmischen können.
Sehr gut. Also hier richtige Uhrzeit, richtiges Thema, Kneipenquiz.
Ja, genau. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was diesen sozialen Zusammenhalt vielleicht ein bisschen erschweren kann in Sachen Ressourcen, Umsetzung. Und dann fällt mir jetzt noch ein weiterer Punkt ein, und zwar, wenn wir den Blick so ein bisschen auf den größeren systemischen Kontext weiten. Ich denke jetzt an sowas wie das politische System, in dem wir uns bewegen. Also zum Beispiel, ob wir in einer Demokratie leben, die uns sowas wie Mitbestimmung, politische Opposition, Meinungsfreiheit überhaupt erst ermöglicht. ne? Oder auch, wie stark der Sozialstaat aufgestellt ist, um in Krisenfällen schnell und ausreichend Unterstützung bereitstellen zu können.
Ja, super wichtiger Punkt. Ich musste auch gerade dran denken, dass ja, wenn etwas als Ungleichheit oder als Ungerechtigkeit wahrgenommen wird, das schnell so ein Treiber von Spannungen und Konflikten sein kann.
Und eine Gesellschaft braucht aber natürlich eine gewisse Konfliktfähigkeit und auch Kompromissbereitschaft, um sich auch in schwierigen Zeiten jetzt nicht zu zerteilen in so gegnerische Blöcke. Und da spielt halt auch das politische System eine entscheidende Rolle.
Ja, ich glaube, wir sehen an der Stelle, dass das ganz schön komplex ist. Und vielleicht können wir hier einfach festhalten, dass natürlich Zusammenhalt in einer Gemeinde oder in einem Stadtteil sicher nicht das eine Mittel allein ist, um jetzt insgesamt eine widerstandsfähige, resiliente Gemeinschaft oder Gesellschaft zu kreieren.
Und trotzdem würde ich sagen, ist die lokale Ebene extrem wichtig, denn das ist nun mal Gesellschaft im Kleinen.
Ja.
Hier, also vor Ort, wo ich bin und lebe, da kann ich einfach konkret mitgestalten, da kann man Menschen erreichen, gemeinsam wirksam sein. Tolle Nachhaltigkeitsprojekte und auch politische Initiativen entstehen ja oft genau da. Also wenn ich da jetzt denke an die unzähligen Nachbarschaftshilfen, Sportvereine, Urban Gardening und so weiter.
Ja, also wo du jetzt so konkret wirst, ist das, glaube ich, eine ganz super Überleitung jetzt für unseren, wie immer, abschließenden Impuls an euch Hörende, denn wir würden jetzt ganz konkret euch nämlich dazu einladen, mal für euch zu schauen und zu überlegen, wie sieht das denn bei euch im Wohnort aus? Vielleicht macht ihr da sogar mal eine kleine Recherche. Gibt es da Strukturen und Netzwerke, in denen so Begegnungsräume geschaffen werden oder in denen gegenseitige Unterstützung organisiert wird und ja, so gemeinsame Projekte des öffentlichen Lebens gestaltet werden?
Genau, vielleicht entdeckt ihr ja da die eine oder andere Möglichkeit, selber aktiv zu werden. Oder ihr habt vielleicht eine Idee für eine lokale Initiative, mit der ihr auf andere Leute aus eurer Nachbarschaft oder auf kommunale EntscheidungsträgerInnen zugehen könntet.
Genau, und das Schöne finde ich, sich bewusst zu machen, das muss jetzt auch gar nicht unbedingt was sein, was Nachhaltigkeit oder Klimakrise im Namen trägt. Mhm. Denn wir haben, finde ich, heute ja sehr gelernt, ja, wir stärken auch unsere Klimaresilienz, wenn wir allein den Zusammenhalt in der Gemeinde stärken. Und daher ist es vielleicht schon ein erster Schritt, die eigenen NachbarInnen im Haus oder in der Straße kennenzulernen und selber mal so ein bisschen die Augen aufzumachen, was bewegt die denn eigentlich? Was haben die für Sorgen und was für Ideen bringen die vielleicht mit, die mich mit ihnen verbindet?
Quasi einfach mal raus aus der Bubble und wenn ihr das mit nachhaltigen Ideen verbinden könnt, umso besser.
Ich glaube, das wäre natürlich der Idealfall. Aber ich hoffe, wir konnten heute auf jeden Fall einige konkrete Ideen aufzeigen, was wir alle tun können, um ja so eine lokale Gemeinde resilient gegenüber Krisenzeiten zu machen und damit eben auch fit für die Veränderungen, die im Zuge der Klimakrise auf uns alle zukommen.
Dann, Armin, glaube ich, bleibt uns nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns an andere Menschen weiterempfehlt, vielleicht sogar an Menschen in eurer lokalen Gemeinschaft. Oder vergebt uns doch gern ein paar Sterne in eurem Podcast-Player, denn auch das hilft uns, mehr gesehen zu werden und noch mehr Menschen zu erreichen. Ja, dann macht's gut. Bis bald. Tschüss.
Ciao.